Super, jetzt gibt's auch Ton. Danke für die Techniker. Schön, einander zu haben. Es ist einfach schön, hier reinzukommen. Es ist jetzt wirklich seit mehreren Jahren, dass wir uns immer wieder sehen und bekannte Gesichter vor uns haben. Und ja, das gibt auch Freiheit, persönlich unser Herz zu teilen, mein Herz zu teilen, was einfach so in meinem Leben gerade aktuell ist oder was in der Lebensmission aktuell ist. Und ich habe das Gefühl, wir werden immer persönlicher. Ne? So diese Sachinfos hat man jetzt auch schon seit mehreren Jahren gehört und das gibt einfach so ein schönes Gefühl. Danke, Andreas, für deine Ansage und Einführung. Und ja, das ist einfach eine Partnerschaft. Gott denkt in Leib Christi. Und egal, ob der eine am anderen Ende der Welt ist, in Haiti oder jetzt in Landau, Völklingen, letztendlich, wir sind alle Teil seines Leibes und wir gehören alle zu seinem Großen und Ganzen dazu. Und es ist wunderbar, das zu erleben und zu erleben, dass jeder seine Gaben einbringt und jeder an verschiedenen Orten einfach ein Teil von seinem großen Plan ist. Und das ist ein Vorrecht und einfach eine Ehre und was Schönes, wenn wir das so erleben dürfen. Ich habe um dieses Lied gebeten. Ich fand es so schön, ihr habt es ja persönlich dann sogar gesungen. Wir haben es jetzt hier im Livestream gesehen. Das hat Compassion in Auftrag gegeben und Live Worship hat das für sie zusammengestellt und gesungen. Und ich muss sagen, da kommt ein ganz großer Herzschlag von mir raus. Wunderbar, wenn man das in Liedern ausdrücken kann und auch ein radikales Gebet zu sagen, Jesus, bitte, öffne mir Augen da, wo ich blind bin. Lass mich sehen und erleben, was dein Herz bewegt. Ich will mich nicht verschließen vor Dingen, die mangelhaft sind, vor Problemen und Nöten dieser Welt. Ich möchte nahbar sein für Menschen, egal wo ich gerade hingestellt bin, hier oder auch woanders. Ich möchte ein Licht sein. Ich möchte die Berufung, die er in uns hineingelegt hat, als Leib Christi, aber auch persönlich leben. Ich finde das wunderbar, wie das in diesem Lied so zurande kommt. Und vielleicht werden wir mal ein eigenes Clip-Video haben, daran glaube ich. Wir haben jetzt einen Volontär, der ausreist. Wir haben drei Volontäre, die im August ausreisen werden und bis Februar da sind. Und einer, der ist zwar Modellbauer, sagte, aber ich habe ein Hobby. Sag ich, welches Hobby hast du denn? Ja, Videos drehen. Sag ich, das ist ja genial. Und ich bin sehr gespannt und ich werde das nächste Mal einfach euch mitbringen. So werdet ihr immer so nach und nach mitbekommen, woran wir denn gerade arbeiten. Mein heutiges Thema ist Mangel an Fülle oder Fülle an Mangel. Das Thema Mangel und Fülle kam auch im Lied raus und ich glaube, das ist ein Thema, was uns egal wo begleitet. Ihr habt schon viel über die Lebensmission gehört, ihr lest auch regelmäßig. Ich will nur kurz was sagen, mein Name ist Martina Wittmer. Ich habe nach Haiti eingeheiratet. Wir sind jetzt erwachsen, wir sind seit 18 Jahren verheiratet dieses Jahr, mein Mann und ich, und haben einfach ja, einen lebenslangen Dienst. Das ist die Lebensmission, eine Mission des Lebens, eine Berufung, ja wirklich diesem Land Haiti zu dienen, weil es wurde schon gesagt, das Land braucht Leute, die nicht nur Kurzstreckenlauf laufen, sondern braucht Dauerläufer und wir sind welche davon. Gibt es auch noch so viel mehr und auch unter euch sind welche. Die Lebensmission hat ein Kinderheim, aber auch Schulpatenschaften, Ausbildungsprogramme, Mikrokredite, ganz viele verschiedene Projekte. Und ich will heute über ein ganz neues, ganz spezielles mit euch sprechen und das Herz teilen. Und bevor ich einsteige, möchte ich euch einfach ein bisschen was erzählen, was uns sehr stark bewegt hat die letzten Wochen. Ein Thema des Mangels und der Fülle. Ein Freund aus dem Lobpreisteam ist mit 58 Jahren vor 2 Wochen sonntags im Gottesdienst einfach gewesen und hat gesagt, hey, wer hat denn Lust? Ich gehe wieder Fahrrad fahren. Der geht so gerne im Wald Fahrrad fahren. Sie trainieren gerade mit Kumpels über eine Alpenüberquerung. Und dann ist er losgezogen mit seinem Freund aus der Gemeinde. Andere haben gesagt, nee, mir wird es zu viel. Ich bin diesmal nicht mit dabei, weil er ist vielen immer so davongefahren. Ja? War sportlich und fit. Und wir bekommen einen Anruf um 9:30 abends von seiner Frau. Man sagt, wow, um diese Uhrzeit ruft sie normal nicht an, da stimmt was nicht. Und sie sagt, er hatte einen Herzstillstand. Er ist nicht gestürzt, aber er hatte Herzstillstand. Sie sind am Wiederbeleben und es geht um Leben und Tod. Wir mögen beten. So haben wir uns sofort hingesetzt, haben gebetet Wir sind zu der Frau ins Krankenhaus gefahren. Und als wir ankamen, ich war mit meiner Pastorin unterwegs, wir waren zu zweit, als wir ankamen, kam uns die Frau entgegen und sagte, gerade eben kam der Arzt und sagte, er ist tot, es ist nichts zu machen. Und wir haben gewartet, bis wir in das Zimmer dann durften. Und wir waren zu dritt. Und natürlich haben wir Hände aufgelegt und gebetet und gesagt, Jesus, dir ist nichts unmöglich. Und es ist egal, was dieser Arzt gesagt hat. Du kannst Leben einhauchen, du kannst alles wiederherstellen, was jetzt auch vielleicht kaputt ist, weil das Gehirn nicht genug Sauerstoff hatte. Wir würden uns das wünschen, aber dein Wille soll geschehen. Fakt ist, wir haben ihn dann letzten Montag beerdigt. Er wurde nicht auferweckt. Und meine 12-jährige Tochter sagte, als sie so fragte, wieso war ich jetzt so lange da noch im Krankenhaus? Und dann sagte sie am nächsten Tag, ja, aber Mama, wie gemein wäre das denn? Ihr betet, dass der wieder zurückkommt. Das ist doch total gemein. Der ist bei Gott in der Ewigkeit und ihm geht es jetzt gut. Wieso sollte der wieder zurückkommen? Sage ich Charlene ganz ehrlich, hast du recht? Und ihr seht, wir sind in diesem Leben immer mit der Fülle, mit Mangel. Wir sind in diesen Themen mittendrin konfrontiert, nicht nur in Haiti, sondern mittendrin. Jesus, also Gott hat uns geschaffen als ein Körper, ein Leib und ein Geist. Und wir sind in diesem Zwischenriss. Wir sind manchmal wie in dieser Spannung einfach, das sind wir mitten reingesetzt. Und diese Spannung können wir auch nicht auflösen. Die gehört zu diesem Leben mit dazu. Wo erlebe ich Mangel, Tod, Traurigkeit, Not und wo gibt es eine himmlische und geistliche Fülle? Und wann findet jetzt was statt und wir bewegen uns in dieser Mitte zwischendrin? Das gilt es auszuhalten und damit auch umzugehen. Und das bedeutet nicht, dass man falsch ist, nur weil man da mittendrin in dieser Spannung steht. Versteht ihr ein bisschen, wie ich meine? Ich möchte Paulus zitieren. Paulus hat so viel Dramatisches erlebt. Also der hat so viel verschiedene Schiffbrüche und Steinigungen und Gefängnisse und Folter und alles Mögliche. Jedes einzelne Event, also so als da kommt mein Psychologenherz raus, wo ich denke, wow, jedes einzelne Event wäre wert, jahrelang in Therapie zu gehen. Und der Mann, ich finde den einfach, also welches Beispiel gibt es denn für Resilienz als Paulus? Ja, welches bessere Beispiel? Und er sagt in Philipper 4, 12 und 13, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern, ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir persönlich Kraft und Stärke gibt. Mangel leiden und Überfluss haben. Und irgendwie steht der Paulus auch mittendrin. Er erlebt beides und er verurteilt nicht und sagt nicht, wir dürfen nur das eine haben und wir dürfen nur das andere haben. Und er tut niemanden abspeisen und sagen, freu dich auf den Himmel, heute hast du halt Hunger und ich ändere auch nichts dran. Das ist ziemlich gemein, oder? Aber es sagt auch niemand, du glaubst nur nicht genug, deswegen erlebst du diesen Mangel. Das ist nicht das, was Paulus sagt. Versteht ihr, wie ich meine? Ich weiß ja nicht, ob ihr solche Sachen sagt oder ob man das hört. Ich höre manchmal solche Sachen oder das ist einfach, das sind Themen. Also in Haiti ist das oft ein Thema. Haben wir nur nicht genug, weil wir nicht genug glauben? Machen wir irgendwas falsch? Sind wir verflucht? Das sind Fragen, die auftauchen. Und die Bibel lehrt uns hier, nein, das ist ein Teil unseres Seins auf dieser Erde als Christen. Das gehört irgendwie dazu. Wo befindest du dich ganz persönlich? Mach mal eine Standortbestimmung. So im Navi muss man auch angeben, wo stehe ich gerade. Erlebst du eher Mangel? Erlebst du eher auch Momente der Fülle mit Gott? Wo stehst du denn gerade? Wie geht es dir da ganz persönlich? Und ich will einfach jetzt anfangen, auch nach Haiti zu schweifen. Im Mai sind wir nach Haiti geflogen und ich bin schon oft geflogen, aber so einen Flug hatte ich noch nicht. Ich hatte alles wunderbar geplant und gebucht und hatte zwei Männer mit mir. Der Ulf kommt aus Finnland, der hatte dann nochmal einen anderen Flug wie wir. Und der Günther Bogatscha, den seht ihr hier ganz rechts vorne, ist seit 5 Jahren für unseren Verein als zweiter Vorsitzender ehrenamtlich tätig und er ist jetzt in Rente gegangen als Hygieneinspektor und der erste Tat, die er tat, ist, nach Haiti zu fliegen mit mir. Es war mir eine große Ehre und es war einfach sehr schön, dass er das mal vor Ort sehen durfte, wofür er sich schon so lange einsetzt. Und So hatte ich alles gut geplant, wusste, es sind 2 Personen, die zum ersten Mal in Haiti sind. Und dann habe ich um 5 Uhr den Tag vorher einen Anruf bekommen aus Haiti. Es muss alles umgebucht werden. Es gibt Banden, die eine Strecke besetzen. Es gibt nur diese eine Straße, um von Port-au-Prince, von der Hauptstadt, nach Gonaïves zu fahren. Und die Straße ist nicht passierbar. Und wir müssen umbuchen über den Norden. Aller nach mit wenig Schlaf, so letztendlich hat das geklappt und wir sind auch gut angekommen. Man musste wieder umplanen. Wenn ich Haiti anschaue, der Präsident wurde letztes Jahr ermordet. Politisch ist da eine Übergangsregierung an der Macht, die nichts Gutes will, die auch keine Wahlen will, die ja, diese Gangs unterstützt und Inflation geht hoch. Wenn ich schaue, der Hunger ist mehr und mehr ein Thema und die Jugend wandert ins Ausland, kann man ihnen auch nicht verübeln. Ja, wer die Möglichkeit hat zu gehen, versucht irgendwie zu gehen. Es ist schwierig und es ist frustrierend und manchmal kommt es einem vor wie so ein Fass ohne Boden voller Nöte. Wir hatten einen Volontär da, der war Dezember bis Februar und er war vorher bei Jugend mit einer Mission in Hawaii, ist dann zu uns nach Haiti gekommen, war dann kurz in der Dominikanischen Republik und dann in Panama. Und ich sagte, und jetzt hast du ja viel gesehen, was ist denn jetzt der Unterschied? Und er sagt, mit Abstand ist Haiti das ärmste Land. Das hat mich tief bewegt wieder. Ja? Und die Frage ist für mich persönlich, wenn diese Not und dieser Mangel und diese Probleme mich versuchen zu überfluten oder die einfach da sind und auch übergroß sind, zu was bin ich berufen? Da sind wir bei dem Senfkorn. Das ist ein Wort, was uns vor unserer Ausreise 2011 zugesprochen wurde. Es reicht aus, unser Senfkorn zu investieren. Und dazu muss ich ganz genau wissen, zu was hat Gott mich persönlich berufen? Was ist mein Auftrag? Was ist meine Lebensmission? Und was ist es auch nicht? Wir können nicht allen Mangel beheben. Und wir sind auch nicht die Retter, das ist Jesus alleine. Diesen Schuh müssen wir uns nicht anziehen. Aber dort, wo es an uns dran ist, ein Senfkorn zu sehen, da wollen wir es tun. Versteht ihr, wie ich meine? Und das bedeutet auch im Glauben, angstfrei durchzuhalten, treu zu gehen, natürlich mit Menschen zu kooperieren, die zum Beispiel sagen, nein, hier kann man jetzt gerade nicht durch, wir fliegen nicht diese Route. Aber kurz kam dieser Gedanke, fliegen wir dann überhaupt oder sollen wir jetzt doch nicht gehen? Und es war ganz klar, sofort ein großer Friede, nein, wir gehen. Das ist gar nicht die Frage. Ich kann nicht nicht gehen. Ich kann nicht nicht da sein, weil das Fürsorge und Liebe ist. Weil wir verbunden sind miteinander, weil in Haiti ein Teil unseres Leibes ist und Gottes Herz den Verzweifelten auch dadurch begegnet, dass seine irdischen Gefäße präsent sind und da sind. Und nicht, weil mein Gefäß jetzt wichtiger ist wie die Gefäße in Haiti, versteht mich richtig, aber dieses Völklingen-Landau, Lebensmission Haiti, wir sind verbunden, das macht was mit Menschen zu sehen und ich bin nicht alleine und da gibt es einen Gott, der mich sieht und wir sind Familie und wir sind verknüpft, versteht ihr? Das ist wichtig, das auch ganz konkret zu erleben. Mangel ist nicht unbedingt immer nur was Negatives, ich will das jetzt einfach mal ganz klar sagen. Ein Mangel macht dich hungrig, er macht dich verzweifelt, er macht dich unzufrieden und vielleicht sogar ein bisschen aggressiv. Körperlich, seelisch, aber auch geistlich, dass du sagst, wenn mir was fehlt und dann will ich nämlich auch gucken, dass ich da was bekomme. Das holt mich aus einer Bequemlichkeit, aus einer Zufriedenheit raus. Wenn ich wirklich Mangel habe, bin ich nämlich irgendwie aktiviert, oder? Und wenn ich schaue, die politische Situation, auch die Schulsituation, Zustand von Kirchen, das macht mich ärgerlich. Da kommt dieser Mangel hoch, da kommt diese Angstbesetztheit, wo ich sage, ich habe keine Lust mehr, mich unter diesem Geist der Angst zu beugen. Das hat in Haiti ganz stark mit dem Voodooismus zu tun. Also Haiti ist einfach eine Kultur mit starkem Geisterglaube und die ist sehr angstbesetzt. Es gibt andere Kulturen, die sind anders. Diese Kultur ist einfach, da hat es ganz viel mit Angst und mit Macht zu tun. Und dann bist du mit diesen Geistern konfrontiert. Und ich bin es satt, dass Menschen klein gehalten werden. Und weil wir wissen, dass die Kindschaft in Gott kann allen Mangel auslösen. Und wir wollen Mut und Hoffnung und Glaube säen, wir wollen Täter des Wortes sein, das ist dieses Senfkorn, was wir zu geben haben. Und die Frage ist, wie positionieren wir uns? Sind wir ein Fehlersucher, ein Mangelfokussierende oder sind wir Schatzsucher? Machen wir uns mit diesem Mangel, den wir erleben, die Not, die wir sehen, auf und wollen ein Teil der Lösung sein, Schätze finden, Ressourcen bergen? Das kam auch in diesem Lied von Compassion so gut einfach raus. Gottes Geist ist Freiheit und das geht immer nur über Wahrheit. Und die Wahrheit ist Jesus selber. Ohne Jesus können wir es nicht. Nicht aus uns selber raus, das ist ganz wichtig, sondern immer nur über Jesus. Er macht die Tür auf und da wollen wir in diese Welt, in diese Not auch durchbrechen, in seiner Wirklichkeit den Himmel auf Erden holen, in dem Sinne, dass wir seine Perspektive einnehmen, ihn einbeziehen und mit ihm wandeln, mit ihm partnern. Er ist derjenige, der mit uns zusammenarbeiten möchte. Und das ist eine große Frage, die uns einfach sehr stark bewegt als Lebensmission schon sehr lange, wo wir sagen, wie können wir Werte prägen, eine nachhaltige Veränderung in dieses Land hineinbringen, das bei einzelnen Menschen beginnt und dann aber weitergeht in Gesellschaft, in die Stadt, in die Kirchen, in die Schulen, in die Universitäten, in die Krankenhäuser und so weiter. Wie schaffen wir das? Wir nehmen diesen Mangel wahr, wir nehmen auch wahr, dass wir blind sind oder auch Menschen blind sind oder auch verständlich blind. Ich will dafür auch werben. Also wenn jetzt eine Krankenschwester ja, in Haiti total gefühllos an verschiedenen Notleidenden vorbeiläuft, dann kann man nicht sagen, boah, ist die herzlos. Und das ist ja eine böse Frau, sondern die hat in ihren Möglichkeiten ganz wenige Ressourcen zur Verfügung, wirklich zu helfen. Die haben nicht die Medikamente, die sie einfach rausgeben müssen, das muss alles die Familie kaufen. Ja? Sie hat gewisse Bestimmungen, die sie alles nicht machen darf, das dürfen alles nur die Ärzte. Sie hat vielleicht noch Familienangehörige, die sie unter Druck setzen, wenn sie einen Fehler tun würde und der Mensch stirbt, ja? Dann wird sie unter Druck gesetzt, weil sie dann wohl was falsch gemacht hat. Und wenn sie zum Beispiel sieht, die Person ist schon am Sterben, dann legen manche gar nicht erst Hand an, um sich zu schützen. Versteht ihr, was ich meine? Ich mache jetzt einfach nur mal so einen kurzen Querausblick. Diese Urteil, wir müssen aufpassen mit unserem Urteil. Und trotzdem wünschen wir uns, dass diese Blindheit von diesem System, was da krankt und nicht gut funktioniert, dass wir da aufgeweckt werden. Und wir haben uns so viele Gedanken gemacht, wie können wir auch als Lebensmission geistlicher wirken, einen Durchbruch erwirken, der wirklich nachhaltig ist. Nachhaltigkeit ist ein tolles Wort, was momentan in aller Munde ist. Und Jesus ist ja wohl das nachhaltigste Element, was ever existiert. Ne? So wir denken immer, wir erfinden irgendwas Neues und stellen dann fest, nee, eigentlich hat Gott schon alles hineingelegt. Und wir hatten uns so drüber nachgedacht, okay, wie können wir denn da was geben? Und ich will euch da einfach erstmal in die Nöte mit hineinnehmen und dann danach so ein bisschen mit erklären, wo wir da an der Lösung auch dran arbeiten und will euch nur noch mal kurz sagen, wer hier alles sitzt. Ne? Also neben mir sitzt Wallner, das ist unser Hauptdirektor. Der hat jetzt sein 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Hinten ist Chris, unser Missionar, der jetzt seit einem Jahr in Haiti ist. Rechts hinten ist der Ulf Strohbehn. Zu ihm werde ich nachher noch mehreres sagen. In der Mitte ist der Jeffrey, das ist unser Administrator. Und vorne eben der zweite Vorsitzende, Günter Bogatscha. Das heißt, wir waren da als Leitungsteam dann zusammengesessen. Ich möchte euch ein bisschen was erzählen über 3 Lebensgeschichten, damit ihr ein bisschen versteht, an welchem Mangel und Nöten wir so anstoßen, ganz konkret in Haiti. Das ist die Chris Men. Chris Men ist im Kinderdorf aufgewachsen und studiert momentan. Und die Situation ist folgende, dass sie angerufen hat und gesagt hat, ich komme immer wieder an dieselbe Situation, an der ich mich anstoße und ich komme nicht weiter. Und es ist wie, es macht mir Angst. Ich komme in Situationen hinein, wo ich verbal ausfällig werde, wo ich eine Wut und eine Aggression spüre und ich habe das nicht ganz unter Kontrolle und es macht mir Angst. Was ist, wenn ich später, ich möchte auch irgendwann eine Familie haben, Kinder und Mann, ich will das loswerden, ich will das irgendwie auf die Reihe bekommen und ich schaffe es nicht. Und sie lebt in einer WG, wo sie natürlich aneckt und anstößt. Das macht dann wieder Probleme in dem Studentenhaus. Also ihr seht, wir werden sehr persönlich jetzt auch, ne, mit welchen Themen wir da zu tun haben. Und ihr müsst verstehen, jedes einzelne Kind, was bei uns ist, hat eine ganz dramatische Biografie. Die Chris Men war mit ihren Eltern, sie war selber, sie konnte gerade krabbeln. Also sagen wir mal, 6 Monate, 8 Monate alt muss sie gewesen sein. Ihre eine ältere Schwester war zusammen in dem Zimmer, wo die Eltern geschlafen haben. So waren sie zu viert in diesem Zimmer. Sie hat noch andere Geschwister, die in einem anderen Zimmer waren. Und nachts kamen 2 Personen und haben die Eltern umgebracht. Die ältere Schwester hat das alles mit angesehen. Die Chris Men wurde einfach vom Bett runter und mit dem Fuß unter das Bett gekickt. Die Kinder wurden verschont Und es war nicht einfach irgendwer, irgendein Überfall. Es war die Schwester, die ihre Schwester ermordet hat, und es war der Bruder, der seinen Bruder ermordet hat. Aus Eifersucht, aus Neid, in einem Voodoo-Clan. Und diese beiden Mädchen kamen zu uns ins Kinderheim als Waisen. Und jetzt musst du irgendwie gucken, wie kommst du mit dieser Biografie klar? Sie ist groß geworden in dem Wissen, da ist niemand da, der mich schützt. Die Angehörigen, die am nächsten sind, sind mir die gefährlichsten Leute. Ich muss immer aufpassen und ich muss immer auf mich aufpassen. Meinen Kampfanzug, kennt ihr Leute, die immer so den Kampfanzug anhaben? Meinen Kampfanzug anziehen, meinen Schutz, um den muss ich mich kümmern. Ja? Versteht ihr ein bisschen diese Situation und diese Not dieser jungen Frau? Sie studiert soziale Arbeit, das ist mir eine wirkliche Freude. Sie ist eine, die so ein bisschen in meine Fußstapfen trifft, die initiativ ist, die Lösungen bringt, die auch fürsorglich ist, die auch, was sie erkennt, versucht umzusetzen und durchzuboxen. Das kann sie auch gut. Ja? Kann sich auch vor Leute stellen und da mal die verteidigen. Das hat sie alles drauf, versteht ihr, wie ich meine? Und trotzdem kommt sie selber in solche Nöte. Gott spricht ihr zu, dass er sagt, Mädchen, ich habe einen Weg des Friedens für dich. Ich will dich schützen. Ich will dein Feld sein, auf dem du stehst. Du musst nicht alleine kämpfen. Ich bin derjenige, der für dich einsteht. Und wie kommt sie dadurch zu dieser Aussage und zu ihrem Erleben? Wie kann sie das verknüpfen und in diese geistliche Realität eintreten? Natürlich braucht das Fürsorge, das braucht Finanzen, das braucht, die Kindermutter war nötig. Weißt du, wie ich meine, so, um ein Kind zu erziehen, braucht es das ganze Dorf. Also das Mädchen hat ja schon ganz viel auch bekommen, auch an Begleitung, und es braucht weiterhin Begleitung und so weiter. Aufarbeitung, Biografiearbeit. Aber es braucht auch einen geistlichen Durchbruch. Das ist der Punkt, an dem sie steht. Ich nehme euch weiter mit hinein in eine andere Geschichte. Das ist Ketja, unsere Leiterin der Patenschaft. Sie wollte eigentlich heute schon da sein. Sie fliegen jetzt morgen los, kommen am Dienstag an. Leider konnte ich sie nicht persönlich mitbringen. Das war jetzt vom Visa ein bisschen anders. Ketja ist eine Frau, die in einer Familie groß geworden ist, wo sie selber Patenkind war. Das heißt, sie war im Programm der Patenschaft, um die Schule zu besuchen. Sie sind die Ersten in der Familie, die eine gute Bildung genossen haben, die studieren konnten. Sie hat Verwaltungswissenschaften studiert und hat dann woanders gearbeitet und ist später zu uns gekommen als Sekretärin, und mittlerweile ist sie die Leiterin der Patenschaftsarbeit und des Ausbildungsfonds. Und als Frau ist es gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also in der Gesellschaft allgemein, in Haiti ist das, Frauen was sagen dürfen, das ist hierarchisch sehr stark geprägt und das ist gar nicht selbstverständlich. Und jetzt hast du junge Leute, die gut gebildet sind, die auch im Glauben vorangehen, die eine Leitungspersönlichkeit sind und Initiative ergreifen. Wir schicken unsere Mitarbeiter zu allen möglichen Fortbildungen, zum Beispiel war sie mit anderen bei einer Fortbildung, wie man Kindern evangelistischen über Spiele einfach Jesus nahe bringt. Und sie zieht dann los, hört sich das nicht nur an und wendet das an in ihrer Kirche. Und dann wurde sie aus der Gruppenstunde wieder rausgeholt und richtig dolle gemaßregelt. Sie hatte nicht die richtige Kleidung an und sie hatte Kunsthaar in den Haaren drin. Und das geht gar nicht, das ist vom Teufel. Und dann wurde sie da wieder rausgenommen. Da entstehen Verletzungen, da entsteht eine ganz große Gefahr auch. Wer bin ich jetzt? Was will Gott? Will Gott, was darf ich jetzt? Wie sieht Gott mich? Wie kann ich mich auch unterordnen? Wo muss ich mich unterordnen, wo auch nicht? Das ist eine Bredouille. Und die Gefahr, dass sie dann irgendwann arrogant wird und eben sagt, so, und ich hau hier auf den Tisch und Gott ist mit mir und ich habe jetzt was begriffen und ich bin besser gebildet wie ihr andere, ist halt auch groß. Das macht sie nicht. Aber ich sage mal innerlich, das ist ein Riesenspagat. Oder wo sie sich klein hält und sagt, gut, dann mache ich diese Dienste jetzt nicht mehr. Das, was ich erkannt habe an Freiheit und an Berufung, das muss ich jetzt halt doch ruhen lassen und kann es nicht ausleben. Versteht ihr, was ich meine? Da braucht es auch, wie gehe ich damit um, dass wir über diese gute Bildung auch von Frauen und wie wir sie einsetzen in Leitungspositionen, kommt da auch Zahnräder für die gesamte Gesellschaft, in Kirchen, ins Rödern, ja, wo wir ja auch wie eine Rebellion anzetteln. Versteht ihr, wie ich meine? Veränderung ist ja nie ganz einfach. Und wie können wir mit sowas gut umgehen, dass die Leute in vollzeitlichen Dienst freigesetzt werden, mit einem dienenden und demütigen Herzen, dass sie geistliche Väter bekommen, die sie auch wirklich in einer guten Art und Weise begleiten und wo Integration stattfindet, anstatt dann Abgrenzung. Ja, wir wollen auch nicht stören über diese Veränderungen, die wir bringen, sondern sie sollen zum Segen gereichen. Als dritte Not will ich einfach so den Karl Henry nennen. Der Karl Henry ist ein Zwillingsjunge, die Kinder kamen. Ich meine, ich habe sie euch mal vorgestellt, als sie am ganzen Anfang waren, da habe ich die beiden mal mitgebracht, Karl Henry und Karlin. Und mit Karl Henry haben wir eine lange Geschichte, auch orthopädische Behandlung, der kann mittlerweile super laufen. Ist ein klarer Kerl, aufgeweckt, herzlich, ich liebe ihn. Was er nicht so gut kann, ist stille sitzen und sich konzentrieren. Ist halt auch nicht jedermann seine Sache. Ne? Als Fußballer ist der halt super immer vorne raus. Ne? Auch sozial, total aufgeweckt. So, jetzt ist halt leider das Schulsystem so, dass das sehr frontal ist und dass man da brav auswendig lernen muss. Und das fällt ihm unheimlich schwer. Und das macht auch der Kindermutter Mühe. Ja? Und dann wird da Druck aufgebaut, es wird mit Strafe gearbeitet. Also wir schicken die Kinder in sehr gute Schulen, die auch offiziell nicht schlagen, aber dadurch, dass die Lehrerinnen nicht wirklich eine alternative Ausbildung genossen haben, sondern dann nur wissen, was sie nicht dürfen, dann passiert es halt irgendwie anders. Sie werden dann gepetzt oder keine Ahnung, das ist halt auch eine Realität. Und dieser psychische Druck, der aufgebaut wird, und dann denke ich, okay, schau mal, der kleine Kerl, dann sollte er doch bei Gott erleben, da kann ich mal entspannen und da darf ich sein, wie ich bin. Und Gott hat mich doch auch geschaffen mit meinem Dullewu und mit meinen Hummeln im Hintern. Ja, so, da bin ich ja angenommen. Und dann geht der in die Kinderstunde in der Kirche und ich sage euch, was der da erlebt. Da muss er Verse auswendig lernen, da muss er stille sitzen, da erlebt er denselben Druck und muss vortragen und wehe, da ist ein Fehler drin, da erlebt denselben Druck, den er in der Schule erlebt. Und da blutet mein Herz, wo ich sage, wie können wir einen Unterschied machen, dass Kinder Gott erleben als eine Person, die zugewandt ist, die sie annimmt und die auch einen Ausgleich schafft zu Drucksituationen, die wir in unserem Alltag erleben. Ja? Wir brauchen Förderlehrer. Wir haben uns informiert, gibt es irgendwie so einen Ausbildungszweig in Haiti? Nein, gibt es nicht. Wir suchen Leute, die gehen und sagen, ich bin bereit, unsere Kindermütter zusätzlich auszubilden. Wir wollen investieren in Leute, die sagen, ich mache Kinderdienst auf eine kreative Art und Weise. Das heißt, ich habe euch jetzt so ein bisschen mit reingenommen in drei Geschichten, wo wir wirklich Mangel erleben und wo wir schon lange auf der Suche sind. Was tun? Welche Antwort können wir denn da liefern? Und wir hatten mehreres überlegt, auch ob wir welche nochmal Kirchen unterstützen oder ja, wir werden Bibel nochmal ganz neu verteilen, Kinderevangelisation und so. Wir wollen da im Prozess sein und haben aber trotzdem auch bei manchen Sachen gemerkt, das ist es nicht wirklich. Wenn ich einfach nur die Kirche unterstütze und die ihr Programm weiterlebt, wie sie es halt lebt, ist das auch nicht die Lösung. Dann haben wir Gelder gegeben und können sagen, wir haben Kirchen unterstützt. Aber das ist nicht das, was wir eigentlich wollen. Und ich war auf einer Tagung von unserem Dachverband und habe den Ulf Strobin kennengelernt. Und der Ulf Strobin arbeitet für VDM International, hat nach Finnland eingeheiratet, arbeitet für FIDA International und er sagte in seinem Vortrag was über Haiti mit einem Nebensatz. Und dann bin ich so auf ihn zugekommen und wir kamen ins Gespräch und er sagte, er gründet Bibelschulen weltweit, ist selber Theologe, lehrt auch in verschiedenen Universitäten und hatte einen Auftrag für Haiti. Und dann hat die andere Organisation sich zurückgezogen und hat gesagt, man kann nach Haiti momentan gar nicht reisen. Und dann sagte er noch, Gott, habe ich dich jetzt falsch verstanden? Ich dachte, das wäre jetzt so eine offene Tür. Ich habe ihn nur angelacht und manchmal so frech wie ich bin, habe ich gesagt, ach Ulf, alles nicht so wild, ich fliege im Mai, kommst du doch mit. Sagt er, guck, also das, so einfach ist das nicht, der Mann ist eine Koryphäe, der hat 2 Afrika-Reisen abgesagt, um 6 Tage mit uns in Haiti zu sein. Also sein Plan, der ist durchgetaktet. Ja? Und das war sowas, wo ich sage, wir haben lange gebrütet, wir erleben diesen Mangel und wir haben die Lösung noch nicht. Und dann schenkt Gott eine Begegnung oder ein Gottmoment, wo Dinge zusammenpassen und er sagt, da geht eine Tür auf die er gewartet hat. Und für uns geht eine Tür auf die wir gewartet haben. Und jetzt werden wir mal schauen, was wir zusammen mal tun werden. Sein Ansatz ist, kulturrelevante Bibellehre zu etablieren, dort wo er ist. Seine These ist, dass wir nur 30% globalen Inhalt lehren und 70% kulturrelevant. Das ist ziemlich viel. Also was ist denn da global? Global ist natürlich, Jesus ist das Zentrum. Und Jesus ist gestorben, auferstanden. Und er ist der einzige Retter. Und unser Gott ist dreieinig. Ja, unser Gott ist unser Schöpfergott. Das sind globale Themen, die in jedem Land relevant sind. Aber wie wir uns jetzt anziehen und wie das genau aussieht und was jetzt wirklich ganz arg wichtig ist, dafür ist die Bibel ja auch sehr vielfältig. Also da kann ja der eine sagen, das ist mir wichtiger und das ist mir wichtiger und wie auch immer. Das ist halt eben kulturrelevant. Und er kam hier, zum Beispiel, der sitzt da mit unseren Müttern, darüber war er sehr begeistert, weil er sagt, wow, was habt ihr tolle Mitarbeiter. Ich fand das einfach toll zu hören. Also ich finde es ja auch toll, aber wenn dann so jemand kommt und sagt, ihr habt ein Potenzial und das fand ich spannend. Ich will das jetzt gar nicht, also Männer sind auch toll, also ne, so, das ist jetzt gar kein Ding, aber er sagte, wow, und die Frauen, die ja die Kinder lehren, die Aufmerksamkeit eines Kindes aufrecht zu erhalten, das erfordert mehr Investition, wie vor Erwachsenen zu lehren. Und er sagte, wenn wir es schaffen, diese Frauen mit zu integrieren und nochmal spezifisch auszubilden in die Bibellehre hinein, dann haben wir sofort Leute, die gute Kinderstunde machen können. Und auch für Erwachsene was so aufbereiten, dass es kreativ ist, interaktiv und so weiter. Und wir sind mit ihm einfach dran, verschiedene Dinge jetzt zu klären. Die Leitung hat entschieden, wir machen keine Bibelschule, die akademisch ist. Wir wollen was, was alltagspraktisch ist für jedermann. Die Schule darf nicht vollzeitlich sein, sondern muss Teilzeit sein, weil Leute auch arbeiten gehen und daran teilnehmen können sollen oder auch unsere Studenten oder wie auch immer. Ein Vorteil ist, dass wir keine Kirche sind, wir sind ein Missionswerk. Das heißt, das ist auch neu für den Ulf. Der Ulf sagte, das ist spannend, das hatte er bisher auch noch nicht. Das heißt, bei uns sind ja schon verschiedene Leute aus verschiedenen Kirchen und auch aus verschiedenen Denominationen zusammen. Wir werden never ever darüber diskutieren, wie wir taufen. Wir werden niemals darüber diskutieren, irgendwo Mitglied zu werden oder sowas. Das sollen die Leute in ihren Kirchen machen. Ja? Aber wir wollen globale, also Themen, die alle anbelangen, nach vorne bringen. Und wir werden jetzt starten mit einem Jüngerschaftskurs. Er war dann zusammengesessen mit verschiedenen Gruppen von unseren Mitarbeitern und das hier ist ein Workshop. Ein Workshop, wo er den Leuten drei Fragen gestellt hat und er sagte, sag mir mal die größten drei Probleme, mit denen ihr als Christen konfrontiert seid. Und dann sagt mir, was muss ein junger Christ, 5 Punkte, die ein junger Christ lernen muss, um auf eine sichere Basis zu kommen, wenn er sich frisch bekehrt. Also ein Negativansatz und ein Positivansatz. Dann gab es zwei Gruppen und die haben ganz viel besprochen. Und aus diesen Inhalten hat dann die Leitung 8 Fächer entworfen. Wir werden jetzt starten mit 8 Fächern in dem Jüngerschaftskurs. Und das erste Fach ist Identität in Christus. So, und dann war so das die Aussage für uns Europäer, ja, also ich finde, die Hauptaussage ist geliebt, Punkt. Also ich bin geliebt, das ist so eine wichtige Identität und eine Basis. Und was sie so ausdrücken, was fehlt, wo ich sage, genau daran fehlt's. Und jetzt haltet euch fest, es gibt kein Wort dafür in Kreol. Du kannst das sagen, ich werde geliebt, jemand liebt mich. Also du kannst das auf Französisch, du kannst das irgendwie versuchen. Aber dieses Passiv, dieses als ein Wort, als ein ganz konkreter Punkt. Du verschmunzelt immer, weil du kannst einen Satz daraus machen. Du kannst das schon erklären. Das wird auch verstanden, aber das ist nicht prägnant. Das ist auch wieder was Kulturelles. Wir Deutsche suchen nach einem prägnanten verbalen Ausdruck. Wahrscheinlich wird es in Haiti dazu ein Bild geben müssen oder sowas. Versteht ihr, was ich meine? Und da sind wir genau bei der Kulturrelevanz. Wir können das, was unser Herzensanliegen bei diesem Thema ist, einfach gar nicht lehren. Und das Geniale ist, jetzt gibt es 4 Gruppen und die 4 Gruppen, das sind jetzt Leute von unseren Mitarbeitern dabei, da sind auch noch ein paar Leute von außerhalb dabei, unterschiedlichen Alters und die werden sich jetzt zusammensetzen und werden diese Fächer ausarbeiten. Der Ulf hilft uns mit der Struktur, natürlich muss da geprüft werden, ob das biblisch halt alles Hand und Fuß hat, aber ganz wichtig ist eben dieses an Themen dran zu sein, die Haiti betreffen und nicht einfach von irgendeinem Land übergestülpt werden, versteht ihr? Und da sind wir jetzt dran, das ist ganz neu und Ulf seine Hauptaussage war, es schreit an jeder Ecke nach gesunder Hermeneutik. Es werden so Dinge verdreht und irgendwie zwar Bibelworte benutzt, aber sehr manipulativ und nicht ausgewogen und das verwirrt die Leute. Da ist wenig Klarheit und Wahrheit drinnen und das ist einfach eine Not. So, ein Thema für uns war natürlich, also ganz ehrlich, wir machen ja schon ziemlich viel. Ja? Und die Hauptfrage war, diese Bibelschulgründung, wenn das so kulturrelevant ist, dann kann ich oder wir Deutsche, wir können dazu gar nicht so viel beitragen. Ja? Schaffen wir das? Wollen wir das? Wollen wir Fokus setzen darauf oder sagen wir, nee, also bitte jetzt nicht noch ein Projekt. Und da sagte unser Hauptleiter Wallner, sagte, hör zu, in der Bibel liegen alle Lösungen und alle Antworten. Wenn wir ein Tool finden, diese uns zugänglich zu machen, dann brauchen wir das eher gestern als morgen. Wir werden da investieren und wir werden da vorangehen. Und als erstes Mal beginnen wir einfach mit den Leuten, die jetzt da sind und was sich daraus entwickelt. Also die Vision ist, dass wir mit einem Jüngerschaftskurs anstarten, dass das ein Mitarbeiterkurs wird, dass es später auch ein Leiterschaftskurs wird und dass wir da so gewisse Themen aufbauen. Also das erste Thema ist Identität in Christus, dann ist Gebet. Beim Bibellesen, da benutzen wir einen Kurs, der heißt Veritas, der wird in verschiedenen Ländern benutzt. Manchmal muss man das Rad auch nicht neu erfinden. Und dann sind auch Themen mit dabei, Christsein am Arbeitsplatz und Christsein für die Gesellschaft. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Und wir haben das jetzt praktisch begonnen ohne Finanzen. Normal sucht man ja erst Finanzen und dann macht man ein neues Projekt. Aber wir haben gesagt, nee, wir müssen jetzt erstmal gucken, kommt diese Initiative von Haiti oder nicht? So. Ein neues Projekt. Wenn du sagst, das ist genial, ich habe da Ideen für, Finanzen sind willkommen. Und das Zweite, was ich jetzt ganz frisch neu jetzt einfach gesagt habe, wir reden darüber auch lange und wir wollen jetzt einfach loslegen, das ist eine Gebetswerkstatt. Unsere Gebetswerkstatt funktioniert wie folgt. Wir sagten, wir können jetzt inhaltlich nicht viel beitragen, bei diesen, wie man jetzt das Curriculum schreibt, aber wir wollen das im Gebet wirklich voranbringen. Und wir haben ganz treue Beter, also auch unter euch. Wir haben viele Leute, die beten für die Lebensmission. Wir haben Leute, zweimal im Jahr machen wir Gebetsveranstaltungen. Also das war manchmal, also vorher war das halt präsent. Wir machen das mittlerweile per Zoom. Ist das dann zweimal im Jahr, ich meine jeweils anderthalb Stunden. Da gibt es eine längere Gebetsliste. In den Missionsheften gibt es ja auch immer aktuelle Gebetsanliegen. Also wir geben ja schon einiges raus, aber wir sagten, wir wollen das nochmal interaktiver gestalten und auch akute Dinge mitteilen können oder eben auch Dinge mitteilen können, die wir auch als Geheimnisträger und auch wie ein Wächterdienst haben. Weil oft ist so, dass wenn was gut läuft und man die Not gerade nicht sieht, dann wird man irgendwie auch ein bisschen blind. Ne? Wo wir sagen, wir wollen Gott immer fragen, gibt es einen Punkt, wo du sagst, das sollen wir jetzt mal im Gebet auch aufpassen und im Voraus agieren. Was willst du wirken und wo sind vielleicht auch Gefahren? Ja, öffne uns da auch die Augen für. Und da gibt es einfach jetzt ein paar Sachen, die wir entschieden haben. Wir haben gesagt, wir machen das nicht als Dauerschleife. Gemeinde ist ja oft, du gibst die kleine Finger und dann bist du da ewig drin, kommst nie wieder raus. Wir haben gesagt, wir machen das einfach 4-Monats-Rhythmus, also dreimal im Jahr. Du hast Möglichkeiten, im Intervall dabei zu sein, um beim nächsten Intervall auch wieder auszusteigen. Ja, wir wollen wirklich Leute haben, die auch dranbleiben und auch mal was durchbeten. Und du wirst dann nicht überflutet. Man bekommt pro Monat maximal 5, also aktuell haben wir einfach 1 Grundthema und dann gibt es pro Woche nochmal 1, maximal 2 ganz akute Themen. Also ganz aktuell ist jetzt einfach eine Operation steht an von der Mitarbeiterin oder solche Sachen, ne, dass du damit dranbleiben kannst. Und es ist möglich, wenn du dann sagst, mir ist der Bibelvers groß geworden, ich habe ein Lied auf dem Herzen, ich habe einen Eindruck von Gott, dass du dann schreiben kannst. Das geht dann nicht über die Gruppe, dass wir nicht alles so überfluten. Das geht dann erstmal an mich, ich prüfe das und dann kann ich das da reingeben. Das heißt, da ist auch ein gemeinsames Zusammentragen. In einer Werkstatt ist Rohmaterial, da dürfen auch unfertige Sachen sein. Das ist jetzt was wir praktisch ganz neu anfangen. Hinten liegen Flyer. Wenn ihr da Interesse habt, dann meldet euch oder nehmt euch was mit oder sprecht mich an. Auch unser Gebet möge ein Senfkorn sein. Und wenn du sagst, ich bin kein so stundenlanger Beter, ein Senfkorn kann auch sein, dass du einfach kurz und knackig was sagst oder das im Herzen mitträgst. Ja, ich bin davon überzeugt. Also nicht, weil ich immer nur selber so faul bin mit Beten, aber ich fand mal so eine Lehre aus dem Alten Testament super, wo einfach der Priester ist mit den ganzen ich weiß nicht, ob das so Plaketten waren oder was, wo er diese ganzen Stämme auf seinem Brustkörper am Herzen getragen hat und da ist er in die Gegenwart Gottes gegangen. Und du kannst auch Gebetsanliegen in die Gegenwart Gottes bringen. Ja, versteht ihr, wie ich meine? Und wenn du sagst, ich mache nicht viele Worte, ist auch gut, dann bring es einfach zu Gott. Das sind jetzt Dinge, die bei uns ganz arg oben aufliegen, wo unser Herz einfach für brennt und wo wir sagen, wir bitten Gott, dass wir wirklich jetzt da wie einen geistlichen Durchbruch und auch Antworten für eine Ketia, für einen Karl Henry, für eine Chris Men, für die einzelnen Leute einfach auch langfristig bekommen. Ja, wir sind da dran, das ist ja nicht fertig. Und vor allem nicht, weil wir jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Ich glaube, ihr versteht, wie ich meine, oder? Ich nehme euch einfach ein bisschen mit rein. Ich möchte euch noch einladen zum Sommerfest. Da wird dann wohl, so Gott will, wirklich die Ketia und die Landy, auch die Sekretärin der Patenschaft, persönlich da sein. Landau ist erreichbar, also wie ihr erreichbar seid, ist auch Landau erreichbar. Will euch einladen nächsten Samstag ab 3 Uhr. Man kann auch ein bisschen später kommen. Es wird einfach Grillmöglichkeit geben. Packt eure Grillsachen ein und habt einfach Gemeinschaft mit uns. Ich würde mich freuen, auch ein paar Leute von euch zu sehen. Freue mich, dass das wieder möglich ist nach Corona. Ja. Wenn jetzt Dinge sind, wo du sagst, du fühlst dich angesprochen, ich bin nach dem Gottesdienst da, wir haben auch einen Infotisch, aber auch für Gebet. Wenn du sagst, ich habe Mangel oder ich stehe da irgendwie in diesem Zwischenriss oder ich will mehr von Gottes Fülle erleben, ich brauche auch irgendwie einen Durchbruch, dann darfst du dich auch da gerne melden. Dafür sind wir einfach auch da und haben nach dem Gottesdienst auch noch Zeit. Und ihr kennt mich gut. Bevor ich herkomme, bitte ich auch immer Gott zu fragen einfach und das vor Gott zu bewegen, was ist gerade für die Gemeinde auch dran? Ja, was ist gerade auf Gottes Herz? Wo steht ihr? Was wäre wichtig? Und da war so, vielleicht auch so als Beispiel, ne? Sonst habe ich oft auch die ganzen Projekte, was wir alles machen und so in Vielfalt und so dargestellt und es war so heute ganz klar, nein, eins. Und es ist wie, das hatte ich euch schon mal gesagt, bei euch sind die Beziehungen im Zentrum, das ist eure Stärke. Das spürt man euch auch ab. Ja, ihr lebt Beziehungen, ja, das ist die Berufung der Gemeinde und es ist wie, wenn Gott sagt, lasst dann nichts dazwischen kommen. Und zwar kein einziges Blatt, nicht eine kleine Lücke, die dann mit der Zeit irgendwie größer wird. Und ich weiß nicht, wo vielleicht, das kann jeder für sich selber bewegen, wo ihr sagt, ja, da ist irgendwie ein bisschen eine Lücke entstanden, ein bisschen Distanz. Vielleicht ist auch irgendwo Aussprache notwendig, Buße, Vergebung. Auch das gehört zu einem Wächterdienst. Dinge nicht lange auflaufen lassen, sondern rechtzeitig sagen, vielleicht wäre es dem einen oder anderen gar nicht aufgefallen. Aber es ist ein Wächterdienst zu sagen, nein, so wollen wir nicht miteinander sein. Das wollen wir so nicht machen, weil wir wirklich eng miteinander sind und miteinander bleiben wollen. Und da ist dieser Zuspruch, die Bibel sagt, an der Liebe untereinander wird man erkennen, dass ihr meine Kinder seid. Und das ist wie so ein ganz großer Slogan über Völklingen auch. Und es gibt verschiedene Dienste, die ihr tut. Und irgendwie so der Gedanke, wie wenn sich was eingeschlichen hätte, dass man sagt, das machen ja die. Wir müssen das nicht alles tun, ne? Die machen das und die anderen machen das andere. Und das ist ja auch okay. Und daran hat es vielleicht auch grundsätzlich gar nichts auszusetzen. Menschlich ist es auch total logisch, aber es ist wie wenn Gott sagt, das ist nicht mein Wille für euch. Lieber macht ihr weniger, aber ihr macht alles in Einheit, weil eben dieses Untereinander, an der Einheit und an der Liebe untereinander werden Menschen erkennen. Und die werden was erkennen, ohne dass ihr viel drüber reden müsst. Und ich dachte dann, naja Gott, also toll finde ich es jetzt nicht, weil da könnte ja auch die Lebensmission rausfliegen. Wenn es heißt, macht lieber eins und nicht so vieles, ist es wichtig, wenn man was empfängt, einfach treu zu sagen. Und wenn das bedeutet, dann bedeutet es das. Ja, dann hat Gott einen anderen Plan. Und ich will euch das einfach mitgeben und dafür einfach auch nochmal wirklich beten und das einfach so euch nochmal segnen darin. Jesus, ich segne jeden Einzelnen in dieser Gemeinde in Völklingen, egal ob sie jetzt da sitzen oder ob sie heute nicht da sind oder auch im Livestream sich verbunden fühlen, Herr. Und ich spreche das aus in der geistlichen Welt, dass sie gesetzt sind, als Geschwister sich zu lieben und beieinander zu sein, durch dick und dünn zu gehen, Dinge gemeinsam zu tun, Einheit auch zu suchen, auch ein einstimmig sein, ja, dass vielleicht Dinge so lange auch geredet werden, bis eben dann doch auch eigentlich alle mitgehen können, Herr. Ich danke dir für diesen Geist, der hier auch ist an Liebe und an Fürsorge und an ein Miteinander stehen und auch an ein Miteinander gewachsen sein. Ich danke dir auch für den Schmerz, der empfunden wird, wenn jemand geht, weil das zeugt einfach davon, dass es einfach so ein enges Teil ist, ein enger Teil von einem selber, Herr. Und ich will diese Gemeinde segnen in Weisheit und in Klarheit. Wo sind Dinge dran, die jetzt in Einheit zu tun sind? Und wo schleichen sich Dinge ein, wo man sagen kann, naja, der eine macht das und der andere macht das. Und das, wo sich so Spaltung oder Auftrennung oder auch eine Distanz oder eine Kühle einschleichen will. Im Namen Jesu wollen wir dem gebieten, dass wir dem keinen Raum geben. Gott, geh du jedem Einzelnen nach, wo er sich angesprochen fühlt. Das, was du oben auflegst, legst du immer auf, weil auch die Lösung erreichbar ist und da ist und weil du etwas verändern und bewirken willst. Segne jeden Einzelnen, der sich einbringt, hier auch in Diensten, in Leitung oder eben auch in Diensten, die vielleicht nicht als Leitung gesehen werden, aber die so, so wertvoll sind, weil sie einfach einen Teil dazu beitragen, dass das große Ganze funktionieren kann. Im Namen Jesu. Amen. Mögen wir immer mehr den Mangel nutzen können, dass er uns hungrig macht, zu Jesus zu gehen, der die Fülle ist. Amen.